Vom Buch Biblische Gemeinden führen und leiten. Heute das Thema, die beeindruckende Art, wie Paulus Führungskräfte ausbildete. Fangen wir mal mit dieser Frage an. Der Apostel Paulus war der größte Missionar und Gemeindegründer, den es jemals gab. Amen, Halleluja. Wie konnte er so viele Gemeinden gründen? Was war sein, in Klammern, Geheimnis? Was können wir von ihm lernen? Halleluja. Ganz wichtig. Wir hatten schon andere biblische Männer und Frauen als Vorbilder, als Gemeindegründer und so, als Führungskräfte, ne? David und Moses und ganz viele andere, Jesus auch. Und heute der Apostel Paulus. Was war sein, ich sag mal so, Geheimnis? Er hat ja nichts versteckt, alles steht in der Bibel. Aber ne, wie hat er das geschafft? Wie konnte er das? Er ne, ist rausgezogen, wurde ausgesendet als Missionar und dann in jeder Stadt eine Gemeinde gegründet. Ne? Würden wir das schaffen? Rausziehen, hier ne, ein Wohnmobil nehmen und durch jede Stadt von Nordrhein-Westfalen, durch ganz hier Baden-Württemberg, Bayern und dann Thüringen und so weiter bis Berlin in jeder Stadt eine Gemeinde gründen. Ne? Stellt euch das mal vor. Ne? So was Ähnliches hat ja der Apostel Paulus gemacht. Der hat ja Gemeinden gegründet in jeder größeren Stadt ne? Des Mittelmeerumfelds. So, wenn wir auf der Karte schauen, Mittelmeer, um den Mittelmeer herum, das heißt oberen Teil, ganz viele Gemeinden gegründet in nicht vielen Jahren. Was war sein Geheimnis? Und im Laufe der Geschichte war er einflussreicher als alle Kaiser zusammen. Er beeinflusst sogar dein und mein Leben. Ja, so ist das. Was können wir von ihm lernen? Sicher können wir ganz vieles von ihm lernen. Evangelisation. Ich fange mal mit so einem eher weniger wichtigen Thema, Evangelisation, weil ja logischerweise, wenn er angekommen ist in einer Stadt, da waren noch keine Menschen, die geglaubt haben. Damals kannte noch niemand der Glaube an Jesus. Er konnte nicht sofort anfangen mit Leiterschaft, Ausbildung, Führungskräfte ausbilden. Er musste zuerst logischerweise Menschen zum Glauben rufen, evangelisieren. Seine Gruppe, wie wir sehen werden. Paulus hatte ja immer zusammen mit anderen gearbeitet. Überall, wo er hingegangen ist, ist er nie alleine hingegangen. Immer mindestens zu zweit oder zu dritt, zu vier, zu fünf. So ist er von Stadt zu Stadt gezogen. Das heißt, diese Gruppe hat Menschen gerufen, eingeladen. Wie zum Beispiel in Athen. Paulus, ne, stellt sich hin in der im Platz, das heißt mitten in der Stadt und fängt an zu reden ganz laut. Leute, ich verkündige hier den, ne, den Schöpfer, den allmächtigen Gott und so weiter. Dann haben sich ein paar Leute bekehrt. Viele haben ihn ausgelacht, aber ein paar Leute haben sich bekehrt. Dann hat er da einen kleinen Raum gemietet. Ich weiß nicht, ob es klein oder groß war, aber er hat da einen Raum gemietet in einer Schule, wo er dann eine Gemeinde angefangen hat. Ja. Punkt ist, er hat evangelisiert und am Anfang hat selber diese Gemeinde geleitet. Ist ein paar Wochen oder Monate oder ein Jahr oder zwei, drei Jahre in einer Stadt geblieben. Da hat er eine kleine Gemeinde gegründet. Er hat ja diese Gemeinde geleitet ganz am Anfang. Und wie funktioniert das? In vier Wörtern. Wie baut man eine Gemeinde auf? Was hat Paulus gemacht? Evangelisiert, Jüngerschaft gemacht, ne? Bibelstunden und Führungskräfte eingesetzt. In kurze Worte, das hat er gemacht. Ganz normal. Und trotzdem war Paulus anders als andere. Viele anderen haben auch das Gleiche gemacht. Viele anderen haben auch gesagt, ich will ein Missionar sein. Ich will Gemeinde gründen und trotzdem wenige hatten so viel Erfolg wie der Apostel Paulus. Wenige haben, ich weiß nicht, zig Gemeinden gegründet. Nur der Apostel Paulus, das heißt, der Apostel Paulus hat es gemacht. Im Laufe der Geschichte haben ja vielleicht andere auch sowas Ähnliches gemacht. aber er hatte ein paar Besonderheiten. Wie kann man sagen? Er hatte negativen Seiten, negative im Sinne von, er hatte eine Krankheit. Man weiß nicht genau welche, aber er hat gebetet und Gott hat ihn nicht geheilt. Und Paulus sagt, Gott hat ihn nicht geheilt, weil die Offenbarungen, die er bekommen hatte, so groß waren. Und deswegen musste er eine Krankheit haben, um das auszugleichen. Aber er hatte ein paar Vorteile. Und von diesen Vorteilen können wir lernen. Was ich so meine in der Art und Weise, wie er das getan hat. Wisst ihr, wenn ich sage, was hat Paulus getan? Was hat Paulus getan? Ja, hat evangelisiert, Jüngerschaft und Bibelkurs und Führungskräfte. Das hat er gemacht. Viele machen das und haben auch keinen Erfolg heutzutage. Warum? Weil es nicht nur darum geht, was man macht, sondern es geht auch darum, wie man die Sachen macht, das Wie. Und wie hat das Paulus gemacht? Da habe ich ja drei große Abschnitte, drei große Themen, die zeigen, dass Paulus auch die Sachen in einer bestimmten, guten, gesalbten, intelligente Art und Weise gemacht hat. Punkt Nummer 1, geistliche Elternschaft. Ja, Matthäus 23, 9, ganz wichtiger Vers, da lesen wir, nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Matthäus 23, 9. Das ist ein wichtiger Vers, weil ja dadurch lehrt Jesus, dass wir hier nicht anfangen sollen, hier den einen hier Vater zu nennen, mein geistlicher Vater und so, weil das ist ja eine Abkürzung zum Götzendienst. Dass wir anfangen, Menschen zu verehren. Das sollen wir nicht tun. Menschen anbeten, in keinem Fall. Und jetzt anfangen, Menschen hochzuheben. Ne? Jesus möchte das nicht, weil das ist ja der Anfang des Endes. Das ist der Anfang des Götzendienstes. Deswegen hat Jesus gesagt, tut das nicht. Ne? Viele tun das und das ist eine Warnung. Aber interessant, dass Paulus... Er hat es nicht erlaubt, dass Menschen zu ihm gesagt hat, lieber Väterchen, Padre, ne? Das heißt, Padre ist ja ein portugiesisches oder spanisches Wort, das bedeutet Vater, ne? Er hat es nicht erlaubt, dass die Menschen ihn Padre genannt haben, das heißt Vater genannt haben. Aber selber hatte er dieses Gedanke, dass er so eine Art geistlicher Vater von den Leuten, von den Christen, von den Bekehrten war. Er hat das für sich selbst gedacht. Ich bin ein Vater. Er hat sich so verhalten. Er schreibt hier in 1. Thessalonicher 2,11, ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. 1. Thessalonicher 2,11. Es ist ein Vergleich. Wie? Ne? Wie? Deswegen, ich sage, geistliche Elternschaft ist ja ein Vergleich. Das Gefühl, was wir Gemeindeleiter oder Älteste, Diakone haben für die frisch Bekehrten oder für die Brüder und Schwestern, die wir führen, die unsere Schäflein sind, soll sein, wie ist ein Beispiel, ein Vorbild, was Paulus uns hier, was Paulus uns hier gibt, wie ein Vater, das heißt, ermahnen und ermutigen. Wie ein Vater. Dieses Gefühl ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Menschen, die, sagen wir so, noch nicht die Stufe erreicht haben, wie wir erreicht haben, dass wir diese Menschen beschützen, ermahnen, ermutigen. Ne? Das heißt, mit Worten, mit Gesten. Und das Wichtige ist dieses Gefühl, diese Einstellung. Ich soll den Menschen helfen, ich soll die Menschen lieben und wie ein Vater, als Vorbild. Zum Beispiel Titus und Timotheus sind so zwei Beispiele von Führungskräften, mit denen so Paulus ganz stark dieses Gefühl ausgedrückt hat. Titus 1,4, an Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben und so weiter. Und auch 1. Korinther 4, Vers 17. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Er wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. 1. Korinther 4, 17. Das heißt, das war ja das, der Vers hier ganz, ganz am Anfang, auf der Aufmachseite. Paulus sagt das, ne? Für ihn ist Timotheus so eine Art Kind. Er betrachtet das so, weil Timotheus durch ihn zum Glauben gekommen ist und er, ne, wie kann man sagen, passt auf Timotheus so sehr auf und lehrt ihn, als wäre er ein Kind von ihm. Und dieses Gefühl sollte man, ich denke mal, ich versuche dieses Gefühl zu haben, in Bezug zu Gemeindemitgliedern, zu Brüdern und Schwestern, dieses Gefühl, wo ich bei manchen so den Eindruck habe, Gott möchte, dass ich diese Person beschütze durch Gebet oder mit Seelsorge und mich kümmere und da mit Ratschlägen und Ermutigung diese Person unterstütze, dass sie nicht vom Glauben fällt, dass sie immer stärker wird und so. Auf der nächsten Seite sein Führungsstil 2. Das heißt, warum sein Führungsstil 2? Der zweite Punkt in dieser Frage, wie, welche Art und Weise, in welcher Art und Weise hat Paulus geführt, so dass er so viel Erfolg hatte? Und Punkt Nummer 2 ist Lehre. Er hat schon tausendmal gesagt, darüber geredet, dass Lehre wichtig ist, aber möchte auch sagen, ja, auch für Paulus war Lehre wichtig, weil wir könnten hier ausrutschen auf ein Fehldenken, wo wir denken, ja guck mal, Paulus, er hatte so dieses Gefühl, diese geistliche Elternschaft immer ermutigen und ermahnen und so. Ne? Aber nein, das war ja nur ein Teil der Sache. Es reicht nicht, wenn wir unsere Schützlinge immer nur auf den Kopf streicheln und sagen, ah, du Armer und so, ne, sei stark und so, sollen wir öfter machen. Aber Paulus, der hat das gemacht und auch gesagt, hör mal, lieber Bruder, liebe Schwester, setz dich mal dahin, lass uns mal die Bibel aufschlagen, obwohl das damals ja ein bisschen anders war. Lass uns hier mal nachdenken über Gottes Wort, über die Schriften, lass uns mal studieren. Interessant, diese zwei Sätze. In einem bestimmten Moment, in einem bestimmten Vers, sagt Paulus, seid meine Nachahmer. Und das zeigt auf diese praktische Seite. Er sagt, kopiert die Art und Weise, wie ich mich verhalte. Ne? Und so, das ist sehr praktisch so. Macht, was ich mache. Ne? Und in einer anderen Stelle sagt er, was du von mir gehört hast, gelernt hast, vertraue anderen. Hier geht's um Lehre, um Sagen und Beibringen. Und so, der Paulus hat es nicht getrennt. Nicht nur die Praxis und auch nicht nur die Theorie, sondern immer Theorie und Praxis, was ich schon tausendmal gesagt habe. Ich lese mal hier 2. Timotheus 2,2, einer der ganz wichtigen Verse in Bezug zu Leiterschaft. Und was du von mir gehört hast, von vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. 2. Timotheus 2,2. Das hatten wir schon vor einigen Monaten, diesen Vers. Und ich muss das einfach erwähnen, diese vier Leiterschaftsgenerationen. Hier in 2. Timotheus 2,2 auf der Seite 3. Die vier Generationen. Die erste Generation ist Paulus selbst, von mir. Was du von mir gehört hast, das heißt, dass du von mir, das heißt Paulus und Timotheus, zwei Generationen, das vertraue treuen Menschen an. Die dritte Generation. Paulus sagt, Timotheus, geh hin und lehre andere. Wie ich das gemacht habe mit dir, mach mit anderen. Und interessant, dass er sagt, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, diese dritte Generation, die soll eine vierte Generation lehren. Und hier ist wieder eine ganz wichtige Botschaft. Ich frage euch mal so, Welches ist der Unterschied von der Jüngerschaft, was Jesus und was Paulus gemacht hat, zu den meisten Jüngerschaftsmethoden, die es heutzutage gibt? Ich kenne einige Jüngerschaftsmethoden und ich zeige nicht auf eine bestimmte. Aber nur, dass wir darüber nachdenken, ob deine Jüngerschaftsmethode diese wichtige Eigenschaft hat. Ansonsten könnte man gar nicht Jüngerschaftsmethode nennen, wenn eine Jüngerschaftsmethode nicht eine bestimmte Eigenschaft hat. Welche ist diese bestimmte Eigenschaft, die ich jetzt meine? Bitte nicht antworten, das war ja nur eine rhetorische Frage. Aber das ist, Jesus hat Jünger gemacht, die fähig waren, selber Jünger zu machen. Und viele machen Jüngerschaft, aber die Jünger, die gemacht worden sind, sind nicht fähig, neue Jünger zu machen. Die werden nur zu Gemeindemitgliedern, die setzen sich dahin auf die Bänke der Kirche und dann kann man da das nicht eine richtige Jüngerschaft nennen, wenn der Jünger nicht so weit gewachsen ist, dass er selber Jünger machen kann. Und wenn das nicht passiert, dann bricht der Prozess. Die Kette wird gebrochen an dieser Stelle. Und das darf nicht sein. Die Kette muss immer weitergehen. Das heißt, ein Jüngermacher muss Jünger machen, die andere Jünger machen. Das muss immer weitergehen. Immer eine neue Generation muss vorhergebracht werden. Eine neue Generation muss entstehen. Und das hat Herr Paulus gemacht. Er hat Timotheus bejüngerschaft und er sagt so, Timotheus, pass auf, du musst jetzt Jünger machen, aber du musst sie in dieser Art und Weise machen, dass diese deine Jünger auch selber Jünger machen. Und das ist ja nicht so leicht, ist viel, viel schwerer. Ja klar, ist viel schwerer, aber das ist der einzige Weg, dass dann neue Generationen von Führungskräften entstehen. Ansonsten bleiben die Menschen hier nur, ich sag mal so, Kirchenbank-Erwärmer, immer nur zum Gottesdienst kommen und so und bleiben unfruchtbar. Die generieren keine neue Generation von Jünger und Jüngermacher. Eine interessante Gegebenheit hier, ein interessantes Geschehen im Leben von Paulus, was ich noch nie erwähnt habe in all meinen Schulungen. Ich denke, in gar keine Schulung von Jüngerschaft und von Leiterschaft, in keine einzige habe ich diesen Vers hier genannt. Apostelgeschichte 20, Vers 9. Auf der Fensterbank saß ein junger Mann mit Namen Eutychus. Entschuldigung, dass ich ja falsch gelesen habe. Ich lese mal wieder. Auf der Fensterbank saß ein junger Mann. Warte, Stefan, bitte schalte dein Mikrofon aus. Bitte schalte dein Mikrofon aus, Stefan, okay? Okay. Ich lese wieder. Auf der Fensterbank saß ein junger Mann mit Namen Eutychus. Als Paulus so lange sprach, schlief er ein und fiel drei Stockwerke tief aus dem Fenster. Als sie ihn aufhoben, war er tot. Apostelgeschichte 20, Vers 9. Schön, dass nachher Paulus für ihn gebetet hat und er ist wieder zurück zum Leben. Aber der Punkt, was uns jetzt wichtig ist, ist zu zeigen, dass Paulus bis tief in die Nacht gelehrt hat. Das ist der Punkt. Und dass viele Menschen ihm zugehört haben. Der Saal war voll, war rappelvoll und einer musste sich ans Fenster setzen, weil kein Platz war. Und weil Paulus so lange geredet hat, ist er eingeschlafen und ist runtergefallen. Aber das zeigt uns, okay, bitte nicht nachmachen, bitte nicht zu Hause das machen, wie man so immer auf YouTube hört. Nicht nachmachen, nicht zu Hause machen, also nicht an Fensterbank setzen, bitte in der Gemeinde oder so. Aber die Idee, dass Paulus so lange geredet hat, das heißt bis tief in die Nacht, ist wichtig, weil es zeigt uns, heutzutage, wenn man hier mehr als 15 Minuten redet, dann schlafen die Leute schon ein. Aber damals war es ein paar Stunden, hat man gebraucht, bis man eingeschlafen hat. Ja. Und eigentlich ist es nicht so gut. Die Predigten, durch die ich zum Glauben gekommen bin, als ich 11 war, da lief es folgendermaßen. Der Prediger, der hat 8 Abende geredet und immer so halbe Stunde auf Portugiesisch, halbe Stunde auf Deutsch. Und dann hat man 1 Stunde lang zugehört. Ja? 1 Stunde lang, da kamen Leute, die liefen zu Fuß, 20 Kilometer zu Fuß, um das zuzuhören. Und der Saal war rappelvoll, da waren 1000 Menschen, die das hören wollten. Ja, damals, vor 40 Jahren in Südbrasilien. Und ne, bis tief in die Nacht, bis ne, es war stockdunkel, die Leute sind nach Hause gelaufen und sind zu Hause angekommen, so fast um Mitternacht, 12 Kilometer mit Taschenlampe, ne, um das Evangelium zu hören, eine Botschaft zu hören, bekehr dich, schenk dein Leben Jesus. Ja, vielleicht ist das ja eine Botschaft für uns, dass wir so ein bisschen, ne, wie kann man sagen, ein bisschen mehr reden sollen, das heißt, nicht Unsinn, aber ne, dass man da ein bisschen mehr lehrt. Lehren ist wichtig. Ja. Und Paulus hat diese geistliche Elternschaft sehr ernst genommen und auch seine Lehrtätigkeit sehr ernst genommen. Und wegen dieser zwei Einstellungen von Paulus verdanken wir seine 14 Briefe. 14 Briefe hat er geschrieben. Warum? Weil er sich sorgte, weil er diese geistliche Elternschaft hatte. Er sorgte sich um seine Schützlinge, seine Jünger und er wollte sie lehren. Beide Sachen hat er mit Briefe gemacht. Ja, heutzutage, wer schreibt noch einen Brief? Ne? In meiner Jugend habe ich noch viele Briefe geschrieben, aber heutzutage schreibt man was? Ja, eine E-Mail oder ein WhatsApp. Und noch hier direkt vor dieser Schulung hatte ich ja ein Telefonat über WhatsApp mit einem Pastor von einem Land, was ganz, ganz weit weg von hier liegt, in Asien. Ne, ich habe ja geredet per Video, ne, habe sein Gesicht gesehen und wir haben uns unterhalten über ein Seminar und so, was wir organisieren. Und so machen wir das heute. Aber die Idee ist die gleiche, sich kümmern, denken, was kann ich tun, wie kann ich helfen, wie kann ich beschützen, wie kann ich ermutigen. Und hier lehren. Wie kann ich lehren? Das heißt, wie kann ich diese Informationen weitergeben? Weil es ist ja lästig, Informationen weiterzugeben. Weil man da ne, anderen auf die Nerven geht, wenn man sagt, guck mal, lass uns mal die Bibel aufschlagen und lass uns mal lernen und so. Die meisten wollen das nicht. Ne? Warum gehen so wenig Leute in einer Bibelstunde oder in einen Gottesdienst, wo die Predigt sehr lang ist, ne, wollen wenige. Und die meisten wollen da immer in einen Gottesdienst, wo viel gesungen wird, wo die Predigt kurz ist, viel gesungen wird, ein bisschen Gebet und so, ne, um den Sonntag zu verschönern. Leider ne, ist es so, die meisten wollen sich nicht vertiefen. Aber Paulus hat das einfach gemacht. Er hat gesagt, lass uns hinsetzen, lass uns studieren. Gut, und jetzt Nummer 3, seine Einstellung. Nummer 3, Teamarbeit. Warum nenne ich das ja Einstellung? Weil es ist ja im Grunde keine Einstellung. Teamarbeit ist ja einfach nur ein Wort, um zu sagen, ja, Menschen arbeiten zusammen. Aber das muss ja eine Einstellung sein, dass man sagt, ich möchte mit anderen zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Weil man denkt, ja, guck mal, Jesus, ne? Der hat ja nicht gearbeitet, so denken einige, auf Augenhöhe. Der hatte seine Jünger, der hat gesagt, Jünger, hört zu, was ich sage, haltet den Mund und ich werde euch belehren. Ich glaube nicht, dass das so der Ton Jesu in dieser Art und Weise war. Er hat ja am Anfang, wo die Jünger nichts wussten, musste er die auch ein bisschen belehren. Aber im Laufe der Zeit haben sie immer mehr gelernt und irgendwann sagte Jesus, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde. Damit meint er, ihr seid nicht mehr unter mir, sondern auf eine Ebene. Nicht, dass sie jetzt Gott sind oder so Söhne Gottes sind. Nicht in diesem Sinn, aber mehr so in der Arbeit. In diesem Teamwork, Teamarbeit, zusammenarbeiten, respektvoll. Ne, weil diese Art zu arbeiten, wo einer unten ist und der andere oben, ist so ein bisschen respektlos. Der eine sagt, tu dies, tu das und geh da hin und komm und geh und so weiter. Das ist ein bisschen so respektlos. Und wenn man so diese Teamarbeit macht, dann ist es, dann fühlt man sich auch respektiert, wenn man auch die Meinung sagen darf und so weiter. Und jetzt habe ich hier 9 Argumente gesammelt, die das zeigen, dass Paulus das total geschätzt hat, dass sein Gedanke so war, ich arbeite mit den anderen zusammen, nicht über den anderen, nicht hier von oben runter, sondern zusammen. Punkt Nummer 1, vielfache Erwähnung von Mitarbeitern. Ja, gibt viele, viele Textteile von den Briefen im Neuen Testament, wo Paulus sagt, lass Grüße an den Bruder so und so, an die Schwester so und so, an den Bruder so und so, an die Schwester so und so, weil die mit mir gearbeitet haben am Evangelium und so. Und das heißt, er nennt diese Menschen, die mit ihm gearbeitet haben. Und das zeigt uns, dass er mit Menschen gearbeitet hat, Schulter an Schulter mit anderen Menschen das Werk des Evangeliums gemacht. Obwohl er, ich sag mal so, viel höher als alle anderen stand. Weil er ja bei Gamaliel ausgebildet wurde. Er konnte die Bibel so in- und auswendig. Heutzutage würde man sagen, er war ein Doktor der Theologie. Und trotzdem kommt er runter, ich sag mal so, auf dem Niveau der anderen Gläubigen, der anderen Pastoren und Missionare, kommt er runter auf dem Niveau der anderen und sagt, lasst uns zusammen Schulter an Schulter arbeiten. Punkt Nummer 2, Gründung und Leitung von Teams. Wie gesagt, Paulus selbst hat immer andere Leute mitgenommen. Hier ein paar Beispiele in seinen Reisen. Auf seinen Reisen Barnabas und Johannes Markus und Silas und so weiter. Aber auch zum Beispiel Lukas, ja? Weil Lukas hat dann immer erzählt, wie diese Reise war. Und woher wusste er das? Weil er mitgegangen ist mit Paulus. Deswegen, das waren mehr als 2-3 Leute in diesen Reisen. Warum? Weil ja einer evangelisiert, der andere lehrt, der andere betet, der andere organisiert das Essen. Mission ist ja eine harte Arbeit, da sind ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Das heißt, ein Mensch allein das machen, was Paulus gemacht hat, das geht nicht. Viele denken, ja guck mal, wenn Paulus durch die Welt gereist hat und viele Gemeinden gegründet hat, das mache ich auch. Nein, das geht nicht. Man braucht schon 4-5 Leute, um das zu machen, weil Paulus hat evangelisiert und gelehrt, aber dann andere Leute mussten da hinterher, ich sag mal so, die organisatorischen Sachen machen. Hier Geld sammeln und Essen kaufen und einen Raum mieten etc. Und einer hat evangelisiert und Paulus hat gelehrt und der andere hat für die Kranken gebetet und so. Das heißt, da brauchen wir viele Menschen, um sowas zu machen. Diese Teams arbeiteten nicht nur unter seiner Führung, sondern entwickelten sich auch zu autonomen Einheiten, die in der Lage waren, eigenständig Verantwortung in den Gemeinden zu übernehmen, zum Beispiel Titus auf Kreta und Timotheus in Ephesus. Ja, diese Idee ist ganz toll. Wenn wir jetzt ein tolles Team haben von 5 Ältesten oder Pastoren oder Missionare, die irgendwo eine Missionsreise machen, die zusammenarbeiten und so, und das hat ganz toll funktioniert, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, dass man später diese Gruppe teilen kann. Dass man sagen kann, lass uns 3 von denen eine neue Gruppe bilden, 2 von denen eine andere und wir nehmen andere Menschen zu diesen 2 Gruppen, so dass wir vorher eine Gruppe von 5 hatten und jetzt haben wir 2 Gruppen von 5. Weil diese erste Gruppe, diese Leute haben vieles gelernt, viel Erfahrung gesammelt und die können neue Leute dazu holen. Und mit diesen neuen Leuten dann neue Gruppen bilden, weil die Erfahrung, die Kenntnisse weitergeben können. Und das ist ja tatsächlich geschehen. Halleluja. Das stammt aus dieser Einstellung von Paulus. Wir müssen das jetzt zusammen machen. Das ist wichtig. Bitte kein Alleingang. Gott gefällt kein Alleingang, weil wir sind ja ein Körper. Förderung von Teamdynamik. Ja, weil Menschen zusammenarbeiten ist schwer. Viele Chancen für Konflikte. Deswegen musste Paulus immer wieder schreiben in seine Bücher, Leute, lasst uns verstehen, lass uns zusammenarbeiten, lass uns vergeben, lass uns einheitlich denken, lass uns harmonisch miteinander arbeiten und so weiter. Ne? Weil es gab ja diesen kleinen Konflikt, wo dann Apollos gegen Paulus ausgespielt wurde. Und dann sagt Paulus hier in 1. Korinther 3, 6 bis 7, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben, so ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. 1. Korinther 3, 6 bis 7. Paulus sagt, wenn wir jetzt Teamarbeit machen wollen, dann können wir nicht einfach sagen, ich bin wichtig, der andere sagt, nein, ich bin wichtig und noch andere sagen, der ist wichtig und sowas geht nicht, das, ne, weil dann splittert sich das Team splittert sich und alles geht kaputt. Das heißt, damit man diesen Vorteil hat von Teamarbeit, weil ja das Teamarbeit ist sehr vorteilhaft, weil man kann ja viel, viel mehr machen in einer Gruppe mit mehreren Leuten kennen, viel mehr machen als ein Mensch zusammen, alleine. Ja, habe ich schon bewiesen in der Vergangenheit, wie jetzt zum Beispiel zwei Pferde mehr als doppelt vom Gewicht tragen können, schleppen können als ein Pferd. Mehr als doppelt, viel, viel mehr als doppelt, 10-mal so viel ungefähr, ich weiß nicht mehr genau. Viel, viel mehr. Und so auch eine Gruppe Menschen können mehr als doppelt, 3- oder 4-fach viel mehr machen als ein Mensch. Deswegen ganz, ganz wichtig, zusammenzuarbeiten mit anderen. Punkt Nummer 4, Ausbildung zu neuen qualifizierten Leiter. Ja, weil die Versuchung ist immer sehr groß. Ich rede immer hier von Diakonen und Ältesten. Und die Versuchung von Pastoren ist zu sagen, toll Rolf, wow, danke Rolf, lieber Rolf, dass du hilfst, dass in der Gemeinde mehr Diakonen, mehr Ältesten sind, Halleluja, weil ich dann hier fest auf meinen Sitz als Pastor in dieser Gemeinde bin und bis zu meinem letzten Tag hier fest auf dem Thron sitze und alle Diakone und Ältesten, die sind unter mir. Nein, das ist nicht das Ziel. Und das war auch nicht, wie der Apostel Paulus gemacht hat, sondern er hat die Menschen gefördert. Das heißt, Diakon ist ja eine Stufe diese Etappe, dieser Leiter sozusagen. Aber dann kommt Ältester und irgendwann kommt ja auch Pastor. Das heißt, das geht immer weiter. Und Paulus hat das hier gemacht. Paulus hat nicht gesagt, liebe Leute, bis ich sterbe, bleibt ihr hier als Diakone und Älteste. Und wenn ich dann sterbe, dann könnt ihr euch streiten, nehmt eure Messer da und entscheidet, wer mein Nachfolger sein soll oder so. Ich übertreibe das ein bisschen, ich überspitze das ein bisschen, dass ihr das versteht, was ich meine. Paulus hat schon während seiner Lebenszeit Leute beigebracht zu sein. Er hat versucht, die Menschen auf sein Niveau zu holen, neue Gemeinden zu gründen, die nicht abhängig waren von ihm, sondern er hat sie erzogen zur Unabhängigkeit. Er hat sie losgelassen. Ganz wichtig. Deswegen Ausbildung zu neuen qualifizierten Leitern. Nummer 5, Delegation und Verantwortung. Hat da auch Paulus viel gemacht. Das ist ja ein Werkzeug zur Qualifizierung von Leitern, dass man Verantwortung richtig überträgt. Nicht nur sagt, lieber so und so, bitte vertrete mich. Das heißt, sei mein Botschafter, geh hin und spreche in meinen Namen. Das können wir machen am Anfang, wenn der Bruder, die Schwester noch nicht so weit ist, noch nicht so viel weiß, noch nicht ausgebildet ist, kann man das machen, kann man sagen, geh hin und vertrete mich und rede an meiner Stelle. Aber irgendwann muss man sagen, geh hin und mach deinen Mund auf und rede, was du weißt. Rede in deinen Namen, das heißt, du musst niemanden vertreten, sondern du musst selber wissen, was du sagst. Du musst selber autonom sein, selber das Evangelium, die Botschaft so gut kennen, dass du nicht aus zweiter Hand das gibst, sondern direkt aus dir heraus. Ja, das wird ja geübt durch diese Delegation am Anfang. Als man lernt, dann wird man so ein Delegierter, dann ist man ja ein Vertreter. Aber langfristig selbstständig werden. Nummer 6, gegenseitige Unterstützung und Ergänzung. Ja, Paulus betont in diese Texte hier 1. Korinther 12 und Galater 4, dass mit den geistlichen Gaben, dass wir ein Körper sind und ein Körper hat verschiedene Glieder, er vergleicht das. Er sagt, niemand hat alle Gaben, jeder hat andere Gaben und diese Gaben müssen sich ergänzen. Und deswegen gibt es ja auch keinen Grund, dass der eine versucht, den anderen auszuschalten oder so, oder besser zu wissen als die anderen und so. Alles ganz schlimm, sondern zusammenarbeiten. Sagen, ich kann dies und das, aber ich kann das andere und das andere nicht. Und der Bruder, die Schwester, der kann das, was ich nicht kann, und so ergänzen wir uns. Und so wie ein Körper. Gegenseitige Unterstützung und Ergänzung. Ja. Punkt Nummer 7. Multikulturelle Teamarbeit. Das wird den ein oder anderen vielleicht eine Überraschung sein. Multikulti-Teamarbeit. Durch die Einbeziehung verschiedener Mitarbeiter, unabhängig von ihrem sozialen oder kulturellen Hintergrund. Wenn ihr heute vielleicht sagen würdet, na, lass uns ein Team bilden von Menschen, die uns eine Gemeinde vorstehen sollen, wen sollen wir aussuchen? Ja, lass uns gucken, wer hier ein Theologiestudium hat in erster Stelle, Punkt Nummer 2, wer irgendein anderes Studium oder Doktortitel hat und Punkt Nummer 3, wer viel Geld hat oder so. Ne? Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen realistisch bin, wenn ich so ein bisschen sage, wie es so in einigen Gemeinden ist. Ne? Und was hat der Paulus gemacht? Er hat kreuz und quer durch alle sozialen Schichten und auch Herkünften seine Mitarbeiter genommen. Wie zum Beispiel Frauen, lesen wir hier Römer Kapitel 16, könnt ihr lesen, da werden einige Frauen genannt, aber auch in anderen Bücher, andere Briefe von Paulus werden auch Frauen genannt als Mitarbeiter im Werk des Herrn. Ausländer. Okay, das Wort Ausländer ist jetzt ein bisschen schwer, weil was ist ja ein Ausländer vor 2000 Jahren? Wer war ein Ausländer? Alle waren Ausländer, weil guck mal, Paulus war ja ein Jude, aber war ja nicht in Israel geboren, sondern in einem anderen Land. Das heißt, er selber in einem bestimmten Sinn war ein Ausländer. Aber hier in Apostelgeschichte 13, Vers 1 werden zwei interessante Namen genannt. Einer Niger, und was ist Niger? Ne? Ein Afrikaner. Das heißt, ein Bruder, der hier in diesem Teamleitung von der Gemeinde Antiochias war, war einer aus Afrika. Ein Dunkelhäutiger. Ne? Das heißt, heute will man ganz klar sagen, ein Ausländer. Und Vertriebene. Paulus hat kein Problem damit, in sein Team Leute zu holen, die Flüchtlinge waren. Vertriebene sind ja Flüchtlinge, das wurden weggeschickt von einem bestimmten Ort zu einem anderen. Sind Flüchtlinge. Wer war Flüchtlinge? Hier, Priscilla und Aquila, Apostelgeschichte 18,2. Sie waren Flüchtlinge. Die wurden aus Rom vertrieben. Die mussten fliehen von Rom. Der Kaiser hat sie rausgeschmissen. Die mussten weg. Gefängnisinsassen. Wer war jetzt ein Gefängnisinsassen im Team vom Apostel Paulus? Ja, er selbst, das wisst ihr schon, ne? War schon öfter im Gefängnis. Viele würden sagen, ein Gefangener, ein Ex-Knacki, ne? Den wollen wir nicht hier in der Gemeinde arbeiten, ne? Viele würden sagen, auch schon zur Zeit des Apostel Paulus. Man liest zum Beispiel hier 2. Timotheus, da beschwert sich Paulus, dass viele ihn, ne, nicht wollten, weil er ja ein Knacki ist, ne? Fischer, Petrus. Okay, Petrus war nicht vom Team vom Apostel Paulus, war vom Team Jesu. Ein Fischer, ein einfacher Mensch, ein ungebildeter Mensch, ganz am Anfang. Nachdem er die Jüngerschaft mit Jesus gemacht hat, hatte er diese Ausbildung als Vertreter Jesu, als Prediger, ne, als Missionar. Aber am Anfang ein Fischer. Und jetzt haben wir hier einen Arzt. Schon damals mussten die Ärzte ja studieren, ich sage mal so. Damals gab es ja keine Hochschule wie heute, aber sowas Ähnliches, ne? Wie im Fall vom Apostel Paulus. Er studiert zu Füßen des Gamaliel. Und das war sowas Ähnliches wie eine Hochschule heute. Ein intelligenter Mensch, der sich hingestellt hat und da junge Menschen belehrt hat. Und die jungen Menschen mussten ihm Geld geben. Sowas ähnliches wie in den Hochschulen. Dann haben die da Monate, Jahre da immer da gesessen und was gelernt. Ne? Und Lukas war ein Arzt. Ob es sowas wie Arztschulen gab oder nicht, weiß ich nicht, aber die mussten etwas studieren. Er war gebildet, so dass er auch das Evangelium nach Lukas und der Apostelgeschichte schreiben konnte. Das heißt, er musste lesen und schreiben konnte. Und damals konnte das nur wenige. Das heißt, er war gebildet. Und sogar aus der königlichen Familie war einer in der Leiterschaft der Gemeinde in Antiochien. Wenn wir zuerst gesagt haben, ja, ein Afrikaner, ein Knacki, und jetzt haben wir ein aus der königlichen Familie. Wer war das aus der königlichen Familie? Apostelgeschichte 13, ein Menachem. Menachem, ne? Er war ein, ne? Er wurde mit dem König Herodes groß geworden. Das heißt, er ist groß geworden im gleichen Haus wie der König Herodes. Ob er jetzt verwandt war mit Herodes, weiß ich nicht. Aber ist groß geworden in sein Haus, wurde zusammen mit ihm großgezogen. So eine Art Cousin vielleicht, ich weiß nicht. Ne? Das heißt, ein wichtiger Mensch, theoretisch. Ne? Alle würden sagen, ja klar, super, Menachem hier, ne? Unser neuer Führer, weil er mit Herodes großgezogen ist. Ne? Guck mal, ne? Gleich bekehrt sich Herodes, weil sein Cousin, ne, eine Gemeinde leitet oder so. Ne? Ja, viele ticken so heutzutage. Die denken, ja guck mal, wenn wir jetzt den und den einladen, so Pastor in unsere Gemeinde, weil er viele Kontakte mit wichtigen Politikern hat und so, ne? Und andere würden genau das Gegenteil sagen. Nein, in keinem Fall, guck mal, der ist da, hat seinen Kontakt in der Politik und so weiter. Gleich macht er aus der Gemeinde hier ein, ne? Will er sich wählen lassen als Stadt, wie heißt das, weiß ich nicht. Als Bürgermeister oder sowas ähnliches, ne? Nein, 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 weg mit ihm oder so, ne? Paulus hat alle zugelassen. Ne, wie ja zum Beispiel Afrikaner. Viele werden sagen, nein, guck mal, ein Ausländer, was weiß der schon und so, ne? Oder hier, ne? Das heißt, Paulus hat alle Menschen in seine Gruppe genommen. Wenn sie das Evangelium gut kannten, wenn sie, ne, eine gute Beziehung mit Jesus hatten, wenn sie treu waren, wenn sie Gebetsmenschen waren und so weiter, hat er gesagt, alles kein Problem, ob flüchtlich oder Ausländer, ob reich oder arm, ob gebildet oder nicht, kommt, alle könnt mitarbeiten. Halleluja. Punkt Nummer 8, gemeinsame Entscheidungsfindung. In verschiedenen Situationen traf Paulus wichtige Entscheidungen in Konsens mit seinem Team. Wichtige Frage. Das heißt, Paulus war ja so belehrt, er könnte hingehen und sagen, guck mal Leute, ich weiß viel mehr als ihr, deswegen halt den Mund und ich entscheide alles allein. Nein, er hat die Leute gerufen, was sollen wir tun, wie sollen wir dies und das organisieren, was sollen wir tun und so weiter. Ne? Hat viele Entscheidungen in der Gruppe getroffen. Ja, hatten wir das schon vor ein paar Wochen studiert, dass es bestimmte Entscheidungen gibt, die ja nur vom Leitungsteam der Gemeinde getroffen werden sollen, geistliche Entscheidungen und andere mehr so organisatorische Entscheidungen von alle Mitglieder der Gemeinde, muss man dann gucken, ne, und so. Und Paulus konnte das gut machen, die Menschen auch in den Entscheidungen involvieren. Und Punkt Nummer 9, gegenseitige Ermutigung und Rechenschaftspflicht. Ja, als Beweis, weil ich versuche euch zu beweisen, dass Paulus hier diesen Teamgeist oder diese Teamwork-Fähigkeit hatte. Und das funktioniert ja nur, wenn man diese gegenseitige Ermutigung und Rechenschaftspflicht hat. Wenn man merkt, wir sind ein Team, deswegen muss man ja die anderen ermutigen. Im Team ist es so, ne? Man muss sich gegenseitig ermutigen, weil ja einer, der wird dann schwach, er denkt, ah, ich werde aufgeben und so weiter, dann müssen die anderen kommen und sagen, nein, mach mit und so. Versteht ihr? Das, ein Team funktioniert so. Und auch diese Rechenschaftspflicht, wenn man ein Team ist, dann muss man dann auch den anderen sagen, was man vorhat und warum man etwas getan hat und so weiter. Versteht ihr? So ist das, ne? Wie jetzt in einer Familie, wenn jetzt ein Kind irgendwo hingeht, muss den Eltern sagen, ich gehe dort und dorthin und so weiter und komme so in dieser und jener Uhrzeit zurück oder so. Ne? Und so ähnlich auch in einer Gemeinde. Das heißt, wenn jetzt ein Ältester immer alles tut und den anderen nicht sagt, was er tut, warum er das getan und so weiter, das ist ja respektlos und dann kann ja kein Teamarbeit funktionieren. Wenn die Leute das in Alleingang die Sachen erledigen, das geht nicht. Diese Argumente zeigen, dass Paulus nicht als Einzelkämpfer agierte, sondern ein starkes Team um sich versammelte, das gemeinsam mit ihm das Evangelium verkündigte. Halleluja! Teamarbeit bedeutet, verschiedene Talente und Gaben zu harmonisieren. Ganz tolles Wort, harmonisieren. Ein Bild für diese Idee ist es eines Orchesters. Ne? Harmonie, Orchester, ne? Passt zusammen. Viele Musikinstrumente, die Musik machen und nicht alle spielen gleichzeitig. Manchmal spielen einige nicht und die anderen und umgekehrt und so weiter. Und trotzdem ist alles schön. Und so soll es in der Gemeinde sein. Der eine kann dies tun, der andere kann jenes tun und manchmal tut der erste etwas und der zweite guckt zu und manchmal tut der zweite etwas und der erste guckt zu und so weiter. Ne? Oder eines Fußballteams. Jeder Spieler hat eine andere Rolle. Ihr wisst schon, 11 Spieler und jeder hat, ne, wie kann man sagen, eine bestimmte Sache zu tun. Als ich Kind war, habe ich immer gedacht, Fußballspiel bedeutet, auf dem Feld gehen und einen Ball nach vorne und irgendwo den Ball weitergeben und so und alles wird schon gut, wir werden gewinnen und haben immer verloren. Ne? Weil das andere Team konnte sich gut organisieren, jeder in seiner Stellung und jeder weiß, ich muss von da bis da und so weiter und das Ball weitergeben, alles schön organisiert und unser Team war einfach, ihr wisst ja schon, die Verrückten, die einfach draufhauen, ne? Immer Ball nach vorne und so und das hat nicht funktioniert. Ne? Deswegen, das mit dem Teamgeist, diese Teamwork, ist nicht einfach alle geben ihr Bestes und fertig. Nein, man muss schon klarkommen, was tut der eine, was tut der andere und wie ergänzen wir uns. Das muss schon besprochen werden, organisiert werden. Teamarbeit oder Partnerschaften ist nicht frei von Gefahren. Vieles kann schief gehen in Teamarbeit, vieles, weil in einem autoritären System ist schon alles schief, ich sag mal so, ne? Das ganze System ist schon schief, aber im autoritären System ist einer, der sagt, tu das, tu jenes und der muss das machen und heute und morgen und machst du, ne? Und die Leute gehorchen und machen und, ne? Und halten den Mund. Und alles wird ja korrekt durchgeführt, ne? In einer Teamarbeit ist es anders, weil da jeder Verantwortung trägt und das alles synchronisiert werden muss und das ist viel, viel Raum für Fehler, für Probleme. Deswegen muss man dann auch gucken, was kann schief gehen und bevor es schief geht und dann man dann das Fehler reparieren muss, von vornherein sich Gedanken machen, lass uns aufpassen, lass gucken, was schief gehen könnte und da schon ein bisschen was organisieren, damit es hoffentlich nicht, ne, schief geht. Wenn zum Beispiel hier die Partner nicht die gleichen Werte vertreten, wenn jetzt in einer Gemeindeleitung ein Ältester vielleicht nicht richtig bekehrt ist, seine große Sorge ist, die Gemeinde muss viele Mitglieder haben und viel Geld oder so. Hab schon erlebt, alles schon erlebt. Ich erzähle aus Erfahrung. Ne? Und der andere Ältester, er denkt, wichtig ist, dass das Wort Gottes gepredigt wird, dass die Menschen Jesus lieben. Ne? Das sind zwei verschiedene Einstellungen. Und wenn die ja zusammenarbeiten in einem Team, dann wird das nicht funktionieren, weil der eine sucht eines und der andere sucht etwas anderes. Punkt Nummer 2, wenn sie nicht einig sind auf Bezug der angepeilten Ziele. Wie gesagt, der eine will ja, viele Mitglieder in der Gemeinde, egal ob sie bekehrt sind oder nicht. Ne? Alles voll, die Bänke. Ne? Und der andere sagt, nein, mir ist wichtig, dass die Menschen sich bekehren, wirklich zu Jesus kommen und Jüngerschaft machen. Ne? Die Ziele, welche sind die Ziele, die in den Köpfen sind? Deswegen ein Team zuerst, ne, versammeln, sagt, was wollen wir? Lass uns das besprechen. Was ist unser Ziel als Team, das wir zusammen verfolgen? Nummer 3, wenn ein Partner den anderen überrümpelt, bevormundet, ne, ist auch nicht gut. Dann kann Teamarbeit nicht funktionieren. Wenn einer im Team denkt, er weiß alles besser als alle anderen und muss den anderen sagen, was sie zu tun haben. Das ist ja auch keine Teamarbeit. Nummer 4, wenn es nur für eins der beiden vorteilhaft ist. Wenn jetzt zwei Menschen zusammenarbeiten, dann müssen ja die zwei eine Partnerschaft, ne, eine Arbeit, irgendwas tun, sich gut fühlen in diesem Moment. Etwas, ne, gewinnen im übertragenen Sinn. Da merken, oh, das tut mir gut, das zu machen. Aber wenn nur einer etwas davon hat und der andere wird ausgenutzt, dann ist es nicht gut. Ne? gute Partnerschaften oder gute Teamarbeit schaffen oder nährt keine Abhängigkeiten, sondern gegenseitige Abhängigkeit. Wir brauchen die anderen. Wir brauchen die anderen und der andere braucht mich. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und nicht nur, ne, alle hängen von einem ab oder so. Nein. Es ergibt sich eine Synergie. Synergie, das ist, ne, wo die Kraft sich multipliziert, weil alle harmonieren, alle zusammen zu einer Richtung eines Ziels arbeiten. Das ist sehr vorteilhaft, wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten zu einem Ziel, weil die Arbeit, die rentiert, ne, das wird, ne, das Ergebnis ist viel größer. Das ist vorteilhaft, sehr vorteilhaft. Der letzte Satz ist, sieht aus wie folgt. Der Wert, das Paulus auf Teamarbeit und Kooperation legte, hatte nicht nur praktische Gründe, die erhöhte Arbeitsleistung, sondern war ein Ausdruck seines Verständnisses von der Gemeinde als einem Leib, in dem jedes Glied eine unverzichtbare Funktion besitzt. Ne? Gut, super, ne? Super, dass unsere Theologie sagt, wir sind ein Leib und jeder von uns ist wichtig. Und dann können wir sagen, gut, dann können wir Teamarbeit machen mit alle Mitglieder oder mit viele Mitglieder oder Diakone, Älteste und so weiter und vieles leisten, ne? Und alles passt perfekt. Kann es etwas Besseres geben als das? Amen, Halleluja, ne? Ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1, wir sollen uns nicht Vater nennen lassen. Was ist dann eine geistliche Elternschaft? Frage Nummer 2, was lernen wir in Bezug zum heutigen Thema aus dem Ereignis, wo Eutychus aus dem Fenster fiel? Und Frage Nummer 3, nenne Vorteile von Teamarbeit in Gemeinden. Amen, Halleluja, Gott segne euch.